Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, hallöchen.
Guten Tag.
Ha, guten Tag. Oh, wir haben unsere nicht vorhandene Pre-Show 6 Minuten überzogen.
Ach so. Ja, genau. Lass uns mal anfangen, da wird wir dann spätestens hier eine Stunde später dann auf den Aufnahmeknopf drücken, genau.
So ist es, genau. Naja, man muss sich ja warm reden. Aber ich glaube, wir wiederholen auch unsere Aussagen, man muss sich warm reden. Wir haben eine lange Pre-Show.
Die Stimmen gewöhnt werden, naja.
Ja. Hm.
Also, ich hatte ja vor der Aufnahme noch gesagt, ich hole mir ein Bier, aber.
Naja, um 14 Uhr.
Hab ich jetzt auch. Wieso? Samstag 14 Uhr? Ich fahre heute nicht mehr weg. Also von daher könnte ich sogar eine ganze Kiste leeren.
Also du kannst das auch meinetwegen.
Wenn ich wollte, was ich nicht will.
Du kannst das meinetwegen auch morgens um 8 Uhr machen. Da habe ich auch kein Problem mit.
Genau, morgens um 8 in deutschen. Ja.
Du. Soll es geben.
Ja, das ist die Frage. Ist es das erste oder das letzte dann?
Das ist
morgens um 8.
Kommt drauf an, wann man angefangen hat, ne?
Wie war das? Morgens um 8 ist die Welt noch in Ordnung. Obwohl, nee, 8 ist eigentlich schon wieder zu spät. Sagen wir mal, um 6 ist die Welt noch in Ordnung.
Ja, okay. Ja. Wie man es nimmt.
Ja, wie man es nimmt, ja.
Das ist immer eine Frage der Perspektive.
So, aber apropos Perspektive.
Ja.
Sollen wir mal anfangen?
Ja, wir sind doch schon mittendrin quasi.
Ja, mein Gott.
Gut, lass uns mal anfangen. Das ist auch so ein Running Gag. Und heute machen wir es wirklich mal ganz schmerzlos und steigen in die heutige Sendung ein. Wir haben am Anfang so ein paar Themen rund um das Thema Produktionsdiversifizierung oder Standortdiversifizierung. Da gibt es ein paar Neuigkeiten, sowohl positive als auch negative. Jedenfalls sieht es so aus, dass es wohl auf einen speziellen Zulieferer ein Höchstmaß an Druck gibt, auch dementsprechend seinen Standort zu verändern oder umzuziehen. So hat ein Sprecher der Firma Gore-Tec berichtet, dass ganz, ganz viele Kunden von Gore-Tec sich beschwert haben, dass sie immer noch in China zu Hause sind und da ihre Produkte produzieren und nicht ihren Standort wechseln oder noch einen Standort dazu errichten wollen. Und jetzt haben sie angekündigt, aufgrund der Maßnahmen von ihren Kunden oder des Drucks vom Kunden sozusagen abzuwandern, dass sie jetzt in Vietnam eine weitere Fabrik eröffnen wollen oder eine zusätzliche Fabrik zu ihrem Hauptstandort. Und da soll, wie gesagt, eine Fabrik entstehen, die weitere Komponenten fertigt und den Hauptproduktionsstandort entlasten wird. Und da wird ein Fabrikgebäude entstehen, was roundabout 280 Millionen US-Dollar kosten wird. Tja, übrigens auch Apple lässt dort produzieren und Gore-Tec ist einer der Zulieferer, der die AirPods produziert oder der die Endproduktion.
Ich wollte gerade sagen, Gore-Tec ist, glaube ich, hier Akustik. Ja?
Genau, genau. Hm. Der die Endproduktion übernimmt.
Ist, glaube ich, auch gar nicht mal so klein, gell? Gore-Tec. Was heißt klein? Du brauchst ja auch eine gewisse Größe, wenn du halt mit Apple zusammenarbeiten willst, ja, alleine schon wegen der Stückzahlen, die du produzieren musst. Aber ich glaube, in dem Bereich sind die in China mit einer der Größen, glaube ich, ja.
Genau, Gore-Tec. Ja. Mhm. Und in dem Artikel ist auch, also in dem Bloomberg-Artikel ist auch ganz, sind auch ganz interessante Statistiken rausgefallen oder eine konkrete Zahl herausgefallen, dass mittlerweile 9 von 10 Apple-Zulieferer konkrete Pläne haben, ihren Standort zusätzlich in ein anderes Land zu verlagern, sei es zum Beispiel Vietnam oder sei es auch Indien. Indien steht im Moment bei vielen Lieferanten ganz, ganz hoch im Kurs. Und somit wird es auch bei den Zulieferern immer diverser von den Produktionsstandorten. Ja. Gott sei Dank. Ne?
Ja, das, man muss da aufpassen. Einmal ist es natürlich jetzt das, was du die letzten Jahre gelernt hast, auch gerade unter dem Gesichtspunkt Corona und Lockdowns. Allerdings auch eine Frage der Produktionskosten, weil die letzten 10 Jahre ist das in China auch nicht vorbeigegangen. Du hast mittlerweile nicht mehr so die Lohnkostenvorteile in der Produktion in China, wenn du mal guckst. Ich glaube, mittlerweile ist es, oder sie bewegen sich auf dem Niveau wie Mexiko oder teilweise Südamerika. Wie gesagt, dann Länder wie Indien sind, glaube ich, mittlerweile sogar günstiger als China, was jetzt Lohnkosten betrifft. Von daher ist da natürlich auch Druck da, alleine deshalb im Ausland zu gucken und da zu investieren. Aber gerade, wie gesagt, Corona hat, denke ich mal, da die Entscheidung bei dem einen oder anderen auf jeden Fall auch einfacher gemacht, beziehungsweise dazu beigetragen, dass man sich dann einfach umguckt. Ja. Weil es waren wirklich schwierige Jahre, ja. Und du weißt natürlich nicht, ja, jetzt hast du gerade umgekehrt den Effekt, ja, durch die ganzen Lockerungen wurde es auf einmal wieder wesentlich schlimmer. Du weißt natürlich nicht, was da vielleicht noch auf dich zukommt und vor allem, wie gesagt, wie halt die Preisspirale sich in China weiter dreht. Plus dann nochmal die Aussichten, die du hast in China, ja, die Entwicklungsprognosen sind da jetzt auch nicht so rosig. Von daher, ja, 9 von 10 klingt schon, ja, sehr realistisch, ja.
Ja, denke ich auch. Gut.
Plus dann noch den Druck, den die, hast du ja auch schon gesagt, den ja nicht nur Apple macht.
Klar.
Das sind ja andere, gerade in der Größenordnung Konzerne ja auch, die sagen, hier, wir wollen, es ist ja schön, dass du in China für uns produziert hast, nur wir wollen hier mehr Sicherheiten haben, guck doch mal, finden wir nicht irgendwie eine Möglichkeit, halt eventuell woanders noch eine Produktion aufzubauen, ja.
So ist es. Gut, aber wo Licht, da ist auch Schatten und es sieht, es gibt dann eine nicht so schöne Meldung aus Indien. Da ist in einer Fabrik, die unter anderem auch für Apple Produkte fertigt, ein Großfeuer ausgebrochen und dieses Großfeuer hat einen Schaden angerichtet, dass 50% der Fertigungsmaschinen einfach mal verbrannt sind. Bedeutet, dass im Moment die Fabrik komplett stillgelegt worden ist und somit dort keine Produktion stattfindet. Was konkret dort oder wie viel konkret dort für Apple derzeit gefertigt wird oder mehr oder weniger gefertigt worden ist, das ist nicht bekannt. Auf jeden Fall ist bekannt, dass bei der Firma Foxlink, nicht Foxconn, sondern Foxlink, einiges produziert worden ist. Was es genau ist, das konnte man aus dem Artikel nicht herauslesen. Aber es reicht ja schon, wenn es nur kleine Komponenten sind. Es ist ja im Endeffekt egal, was fehlt, ob es jetzt eine Schraube ist oder eine Abdeckung ist. Wenn sie fehlt, ist das halt, ist es halt das fehlende Produkt, um letztendlich ein Gesamtprodukt zu finalisieren. Also das spielt im Endeffekt ja keine Rolle. Wenn irgendwas in der Lieferkette fehlt, dann kann es halt schon dazu ausreichen, dass ein Produkt halt nicht ausgeliefert werden kann. Ja. Das kann halt mal vorkommen, dass da ein Brand entsteht.
Ja. Ja, leider hört man das da aus der indischen Ecke regelmäßig, ja. Nicht jetzt unbedingt in der Branche, sondern es sind eigentlich andere Branchen, aus der man hört, gerade aus Textil. Aber ja, ich glaube, da muss im Thema oder bei dem Thema Arbeitssicherheit noch einiges aufgeholt werden in Indien. Aber da ist ja Apple dann mit an vorderster Front, ja. Die sind da ja immer sehr hinterher, ja. Aber die letzten Jahre hat man ja immer öfter, oder was heißt öfter, aber hat man leider regelmäßig mehr was gehört, ja.
Ja, das Problem ist halt auch, es nützt ja nichts, wenn die Maßstäbe festgelegt werden oder die Sicherheitsmaßnahmen auferlegt werden. Das nützt ja alles nichts, wenn das in der Theorie existiert, aber wenn es in der Praxis nicht umgesetzt wird oder wenn es nicht.
Okay, ich weiß jetzt nicht, was da die Ursache des Feuers war.
Nein, klar, aber ich rede jetzt mal global, also allgemein. Genau. Man konnte ja auch mal wieder in einigen Artikeln herauslesen, dass es immer so auch so ein bisschen das Mentalitätsproblem ist der Mitarbeiter und auch so ein bisschen das Bewusstsein der Mitarbeiter gegenüber dem Unternehmen und so weiter und so fort. Also das scheint jetzt nicht unbedingt nur ein strukturelles Problem zu sein, was aufgestellt worden ist, sondern auch das Problem der Umsetzung, dass vieles halt nicht so umgesetzt wird, wie es halt vorgegeben worden ist. Mhm. Das,
ja. Ich bin da eben ein bisschen vorsichtig, was Indien betrifft, ob das wirklich so der Standort ist, ob der Standort die Lösung ist.
Ja.
Weil wenn man mal guckt, auch die letzten Jahre, was gerade politisch so Bestrebungen sind, beziehungsweise die Opposition, was da teilweise für Töne angeschlagen werden, gegen gerade große westliche Unternehmen, gerade was dann auch wieder so alte oder so Bezüge auf früher hier im Indien als Kolonie und Ausbeutung etc. betrifft und was man jetzt alles gegen die oder gerade die amerikanischen Firmen, ja, die letzten Jahre oder die ja auch gerade vor Jahren ja hier mit dem Entwickeln der Programmierjobs beziehungsweise die Center, die Software-Center, die da entstanden sind, wo da jetzt von moderner Ausbeutung wieder gesprochen wird. Also von daher muss man da sowieso, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein und mal gucken, wie sich die nächsten Jahre da noch entwickeln. Aber was man da so teilweise aus von dem einen oder anderen Politiker aus der Ecke hört, ist auch nicht so ohne. Ja. Das macht einem da auch nicht unbedingt jetzt so die Hoffnung, dass da, wenn man da heute investiert, die nächsten 20 Jahre vielleicht an Ruhe ist. Ja. Mhm. Aber mein Gott, wusste man das vorher von Russland, ja.
Ja.
Die letzten 10 Jahre, ja, auch kräftig investiert und dann passiert sowas wie mit der Ukraine, ja. Mhm. Ganz schwierig, ja. Aber das ist generell global, ja, das ist immer das Thema, ja. Man hat halt da keine Garantien, dass das halt unbegrenzt dann immer so weiterläuft, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist heute mehr ein Thema und in der Diskussion als, wie gesagt, vor 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahren, wo man ja da dann auch gerade die Investitionen in China hatte. Ja, wenn man mal guckt jetzt, wo ist das VW-Werk, das eine, wo jetzt auch momentan die Diskussionen sind. Das wusste man damals auch nicht, ja.
Ja, es ist so. Tja, gut. Schauen wir deswegen mal.
Mal gucken, gerade auch mit dem, wie heißt der Act nochmal in Amerika, wo sie gesagt haben, hier Produktion bei uns, die Subventionen, die sie machen wollen, die EU, ja, mit den Sachen, die sie jetzt mit den Projekten, die sie vorhaben, um halt Produktion im Land zu halten, beziehungsweise halt in die EU zu holen. Bin ich mal gespannt, wie das sich dann auch wieder weiterentwickelt. Klingt zwar gut, aber es ist halt die Frage, wie weit willst du dann weltweit mit anderen um den Standort konkurrieren. Ja, das ist natürlich auch so ein zweischneidiges Schwert. Ja.
Ja. Und irgendwann können sich ja auch, wie gesagt, die Probleme, die wir in China hatten, auch letztendlich so in einer Art und Weise in Indien entwickeln. Das ist letztendlich kein Garant dafür, nur weil sie den Standort wechseln, dass diese Probleme dort nicht entstehen können. Ja, also das kann sich letztendlich überall oder mehr oder weniger fast überall entwickeln. Ja, klar. Das ist das Problem. Ja, kein Standort ist in irgendeiner Weise krisensicher oder gefeit vor politischen Problemen oder Auseinandersetzungen etc. Ja, das ist halt so. Ja, das gibt es einfach nicht. Das ist leider so. Gut, aber momentan scheint das ja das Mittel der Wahl zu sein, seinen Standort nach Indien zu verlagern. Ja, das denkt sich ja auch mittlerweile die Firma Foxconn. Foxconn ist ja schon am Expandieren. Sie haben ja einige Fabrikationsstätten dort errichtet. Bisher waren es in Anführungsstrichen relativ kleine Standorte. Aber jetzt haben sie die größte Investition getätigt bisher in Indien und haben in der Nähe des Flughafens von Bengaluru ein großes Grundstück mit 120 Hektar gekauft oder in der Größe von 120 Hektar gekauft und dort entsteht eine große Fabrik, wo allerdings nicht nur exklusiv für Apple gefertigt wird, dort sollen auch andere Produkte gefertigt werden oder für andere Hersteller die Endfertigung entstehen und das der Investitionspunkt oder die Investitionshöhe sind 700 Millionen US-Dollar und dort sollen Arbeitsplätze entstehen für 100.000 Mitarbeiter und das ist schon mal eine Aussage, das ist schon mal eine Hausnummer, wenn man bedenkt, dass die größte Standard, in Anführungsstrichen Standardfabrik von Foxconn in China, die iPhone City, im Normalbetrieb 200.000 Mitarbeiter hat und zu den Höchstzeiten bis maximal 300.000 Mitarbeiter, ist die Zahl von 100.000 Mitarbeiter in Indien für dieses neue Gelände schon mal eine Hausnummer, sage ich mal. Und dort soll dann die Endmontage für die iPhones erfolgen. Allerdings weiß man natürlich noch nicht, welche Generation. Ich bezweifle mal, dass sie dort schon das 15er produzieren werden. Ich denke mal, das wird sich so in Richtung 16er orientieren, weil die Endfertigung muss ja jetzt irgendwann auch mal bald losgehen für das 15er, wenn es zeitgerecht zum September am Markt existieren soll oder
ja, okay, dafür hast du ja noch die Standorte in China, die
produzieren. Ja, klar.
Also du kannst natürlich dann, es ist ja die Frage, wann ist es ready, das Werk?
Ja.
Und vor allem, welche iPhones sollen da dann montiert werden?
Ja.
Und dann kannst du, und das war ja in der Vergangenheit auch so, wir haben ja schon teilweise Produktion in Indien gehabt von den iPhones, das fing ja, glaube ich, mit dem SE an für den Markt und hatte sich dann auf andere Modelle ausgeweitet. Und es hieß ja jetzt, man will halt relativ zeitnah auch mit den aktuellen Geräten halt in die Produktion dann in Indien gehen. Ob das dann wirklich dann jetzt schon ist für die Einführung oder dann mit der Einführung oder kurz danach?
Ja, es kann ja auch sein, dass zum Beispiel die Mid-Color die Mid-Color Season, die ja meistens immer dann so in der Mitte der Produktion nochmal eine neue Farbe dazu kommt, dass die vielleicht dort stattfindet. Also das 15er in einer weiteren Farboption könnte ja sein, dass das denn dort gefertigt wird etc. Das weiß man ja nicht, wie weit sie schon mit dem Bau sind. Und wir wissen ja auch, dass es unterschiedlich lange dauern kann, bis dementsprechend die Werkshallen und die Fabriken fertig sind. Ja.
Oh, das ist eine gute Frage, da. Also ich denke nicht, dass sie so lange brauchen wie der Bär.
Ja. Ja gut, das ist jetzt auch kein Maßstab.
Wobei Stuttgart 21 zieht sich ja auch immer länger hin und verschlingt immer mehr Geld.
Eieiei. Ja.
Mit so manchen Großprojekten, ich weiß nicht, wie man sich da so schwer tun kann.
Ja, das Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf.
Boah, von mir aus können wir das fast gerne aufmachen, aber es ist schwierig. Schwierig, schwierig. Also in Deutschland mit solchen Projekten ist es echt schwierig.
Ja. Ja, das ist wohl wahr. Gut. Aber obwohl es sehr kompliziert ist in Deutschland, hält es Apple nicht davon ab, in den Standort Deutschland weiter zu investieren. Das zeigt nämlich die neueste Meldung, die Apple rausgegeben hat. Sie werden in den nächsten 6 Jahren eine weitere Milliarde in den Standort München investieren.
Du bist gerade über diese eine Zahl gestolpert.
Ja, es ist nur eine Milliarde. Ich habe ja nämlich 6 Milliarden reingeschrieben. Fehler, ja. Ich habe dann noch mal kurz nachgedacht. Es ist eine Milliarde. In den Shownotes habe ich 6 Milliarden geschrieben, aber es ist in Anführungsstrichen nur eine Milliarde. Aber im Endeffekt ist es unter dem Strich, sind es ja 2 Milliarden, weil sie ja bereits schon eine Milliarde investiert haben. Und wir hatten ja in den letzten Folgen darüber berichtet, dass sie da ein großes Grundstück gekauft haben.
In
nächster Nähe zu ihren vorhandenen Grundstücken, die sie dort haben. Also es ist sehr zentral zu dem Entwicklungszentrum, was sie dort errichtet haben. Und da ist ja sehr viel Entwicklung oder findet ja sehr viel Entwicklung im Bereich Energieeffizienz, Power Management statt und auch die Weiterentwicklung der 5G-Chips. Das ist ja alles so das große Kernthema, was in München stattfindet und dementsprechend auch weiter ausgebaut wird. Tja, derzeit arbeiten übrigens deutschlandweit 4.600 Mitarbeiter für Apple. Das ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Tendenz stark steigend. Ja. Allerdings lässt sich daraus natürlich nicht ableiten, wie teuer das Grundstück war. Das habe ich bisher immer noch nicht rausgefunden. Das wird sicherlich nicht eine Milliarde.
Das gab's geschenkt.
Das meinst du, ja. Das wird sicherlich nicht 1 Milliarde gewesen sein. Das geht ja hier um das Gesamtvolumen, was Apple in den nächsten 6 Jahren dort investieren wird. Und wer Apple kennt, der weiß auch, dass sie da keine Gebäude errichten auf einem Low-Cost-Level. Das ist schon eine exklusive Architektur und auch eine exklusive Qualität, wenn sie irgendwelche Gebäude errichten. Davon kann man ausgehen. Ja, aber sie stärken den Standort Deutschland. Persönlich finde ich es etwas schade, dass das alles so zentralisiert in München stattfindet. Ich würde mir wünschen, dass das alles mehr verteilt wird auf Deutschland. Ja, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Bei dir ums Eck ist ja auch die Unistadt, also von daher würde
ich sagen. Ja, es muss ja jetzt nicht bei mir ums Eck sein, darum geht's jetzt ja nicht, aber dass alles so fokussiert ist in Richtung München, das stört mich persönlich.
Wer weiß, was der Söder da persönlich verhandelt hat, ja.
Naja, es ist jetzt ja nicht nur der Söder, ich meine, Apple hat ja eine Tradition, mittlerweile sind sie ja jetzt knapp 40 Jahre in München und da gab es ja auch andere politische Verantwortliche.
Es gibt halt große Attraktivitäten in München, ja. Allein das Oktoberfest.
Ja.
Hat er den Cook ja auch schon gesehen?
Ja, okay.
Das ist natürlich ein Grund, ja.
Ob das ein Grund ist, um sich dort niederzulassen, das sehe ich jetzt nicht so, aber okay. Ja, gut, darüber kann man auch diskutieren. Ja. Gut, über Herrn Söder möchte ich jetzt auch nicht diskutieren. Also ich habe gerade mal so ein bisschen nachgedacht über den Herrn Söder und mir fällt ehrlicherweise nicht sehr viel Positives zu dem Thema ein. Aber okay, das ist noch eine ganz andere Baustelle.
Das ist eine ganz andere Baustelle. Wir müssen zum nächsten Mal, wenn wirklich wieder Wahlen anstehen, die uns betreffen, ja, müssen wir mal wieder in das Thema einsteigen.
Ja.
Da können wir auch garantiert wieder 4, 5 Hörer mehr gewinnen.
Du meinst Hörer aus Bayern?
Politik.
Ach so.
Okay. Ich habe jetzt gemeint, allgemein bei dem Thema Politik. Das ist ja immer sehr gerne genommen, ja.
Naja, und ich hoffe mal, nicht jeder Hörer aus Bayern hat die Haltung wie Herr Söder. Also nicht jeder Hörer, der uns zuhört, hat die politische Auffassung oder die Haltung wie der Herr Söder.
Guck doch mal alleine nach Berlin. In Berlin hat keiner die Grünen gewählt. Zumindest genauso wenig, wie die Leute Bildzeitung lesen, ja. Haben da, wenn du mit Leuten sprichst oder wenn du gerade irgendwie was wieder Nachrichten aus Berlin hörst, keiner oder alle schimpfen nur auf die Grünen, ja, und keiner hat Grün gewählt. Dann frage ich mich, wie die da mit in die Regierung kamen, ja. Okay, ob sie jetzt in der nächsten nochmal mit drin sind, ist die andere Frage. alle in der neuen jetzt nach der Wahlwiederholung, ja. Mhm. Wie gesagt, manchmal fragt man sich da echt,
ja.
Was
ja. Gut. Okay. Berlin ist jetzt nochmal ein ganz anderer Brennpunkt, hätte ich bald gesagt. Politischer Brennpunkt.
Ja, okay, wenn es nach dem einen oder anderen Berliner geht, ist Berlin auch ein Brennpunkt, ja. Ich kann es ja beurteilen, ich war jetzt schon wie lange nicht mehr in Berlin? Ich glaube 20 Jahre. Heute haben wir 2003, ist sogar schon länger her. Alle mindestens 20 Jahre war ich nicht mehr in Berlin, ja.
Es kommt ja auch immer darauf an, wo man sich in Berlin aufhält, ne? Das ist ja, das, da kann man ja nun auch, das kann man ja alles nicht über einen Kamm scheren.
Ich glaube, von Berlin habe ich eigentlich klar, nicht 100%, aber alle wichtigen und schönen und auch hässlichen Flecken habe ich gesehen.
Okay.
Damals.
Da hast du ja viel zu tun
gehabt. Heute, ich war oft in Berlin früher, ja.
Ja.
Ich war oft in Berlin früher, hat mich schon immer magisch angezogen, aber fand ich schon immer sehr interessant. Mein Gott, ich bin ja auch mit Bahnhof Zoo groß geworden, ja. Von daher, gerade auch damals, ich hatte das Glück, dass alle Schulen, in denen ich war, Berlin immer mit auf der Karte stand. Mhm. Dass wir mindestens einmal mit der Schule auch in Berlin waren, also schon zu meiner Schulzeit. Und danach, wie gesagt, hat es mich auch regelmäßig nach Berlin gezogen, bis dann ich irgendwann ruhiger und mich niedergelassen habe, in Anführungszeichen, ja. Und Berlin hat sich auch mittlerweile so verändert. Ja, es ist die Frage, ja, ob es nochmal so einen Eindruck auf mich machen könnte wie damals. Ja, aber wie gesagt, muss man einfach mal ausprobieren. Ja. Mhm. Aber ich glaube, bevor ich jetzt erstmal wieder nach Berlin unterwegs wäre, wäre ich wahrscheinlich eher nochmal in Hamburg.
Das ist auch eine Stadt, die auf mich einen größeren Reiz ausübt, ehrlich, oder ja, auswirkt auf mich. Also das ist so, das ist ganz klar. Mhm. Auf jeden Fall. Gut.
So, jetzt haben wir wahrscheinlich ein paar Berliner Hörer verprellt. Tut mir leid.
Och, du.
Aber ja.
Was soll's?
Genau.
Vor ein paar Minuten haben uns noch mit den Bayern angelegt, hätte ich bald gesagt.
Wen haben wir noch nicht gehabt?
Ja. Ja. Die Ostfriesen, da können wir uns auch noch mit anlegen, wenn wir einmal dabei sind. Also von daher.
Oh mein Gott, komm, hör auf mit Bremen, ja.
Ja, Bremen sind aber keine Ostfriesen. Da muss er,
Nein, da, nee, ich meine ja, wenn du jetzt mit Ostfriesen nur anfangen willst, dann sag mal, hör mal auf mit den Bremen, mit den Bremern. Und ja, ich weiß nicht jetzt, obwohl, Berlin hatten wir ja eben. Ob wir dann halt jetzt noch so in die Ecke Leipzig, Rostock oder so wollen, ist die andere Frage. Aber ich würde sagen, jetzt wie hieß es? Nicht Erdkunde.
Ja.
Mir fällt mir jetzt nicht ein. Aber mit unserer Länderkunde okay, hören wir, glaube ich, jetzt mal auf.
Besser ist das.
Und versuchen noch zwei, drei andere Sachen vielleicht noch anzusprechen.
Ja.
Falls wir noch was haben.
Ja, wir haben noch ein bisschen was. Wir haben noch ein bisschen was.
Okay.
Gut. Also wie gesagt, 1 Milliarde in 6 Jahren, das ist schon mal eine Hausnummer. Und ich denke mal, da werden wir noch einiges von hören, was da so passiert. Gut. Tja, und wo wir gerade bei Indien waren, da gab es ein schönes Interview, das der Bob Borchers gegeben hat, Vice President für weltweites Produktmarketing bei Apple. Tja, und der hat sich zum Thema Mac Pro geäußert. Nicht so ganz direkt, aber auch nicht so ganz indirekt. Also das war alles so ein bisschen dazwischen, würde ich sagen. Also so richtig konkret ist er nicht geworden. Allerdings hat der Reporter oder der Gastgeber, der dieses Interview gestaltet hat oder der ihn befragt hat, so ein bisschen darauf hingearbeitet im Gespräch, dass es ja so aussieht, dass es starke Schnittmengen gibt zwischen Mac Studio und den Mac Pro. Also, dass es jedenfalls so aussieht, was aus der aktuellen Gerüchtelage so herauspurzelt oder aus der Gerüchteküche so herausgebrodelt ist sozusagen. Und da gab es im Endeffekt nur so eine Aussage von den Herrn Borchers von Apple, dass er meinte, dass diese Schnittmengen durchaus einkalkuliert sind. Ja. Also können wir mehr oder weniger davon ausgehen, dass diese Geräte sich jetzt nicht so großartig da unterscheiden werden und dass es nur so geringe Differenzierungspunkte gibt, wenn man jetzt diese Aussage mal so ein bisschen auseinandernimmt. Tja, das lässt ja so viele Hoffnungen wieder so ein bisschen relativieren oder das relativiert ja so wieder so einige Vorstellungen und Hoffnungen, weil wir hatten ja in der letzten Zeit darüber gesprochen, dass eventuell solche Aufrüstmodule kommen werden. Aber wenn ich jetzt dieses Interview so ein bisschen auseinandernehme, dann kann man davon ausgehen, dass man das eigentlich nicht sehen wird. Wenn man schon solche Dinge hört, dass Schnittmengen mit einkalkuliert sind, dann lässt das viele Hoffnungen wie eine Seifenblase zerplatzen. Schade eigentlich. Weiterhin hat er gesagt, dass nach wie vor die Energieeffizienz der Silicon-Chips die oberste Priorität in der Entwicklung hat. Ja gut, damit sind sie auch gut gefahren. Ich meine, das ist ja immer noch ein Fund, mit dem sie wirklich glänzen können, wenn man sich die Kollegen anschaut von Intel oder AMD, ist ja Apple immer noch mit ihren Silicon-Chips, was die Energieeffizienz betrifft, in der obersten Klasse unterwegs. Und diesen Vorsprung, den wollen sie wohl auch weiterhin ausbauen. Das hat oberste Priorität, energieeffiziente Chips auf den Markt zu bringen und diesen Vorsprung halt weiter zu halten und auch weiter ausbauen. Das ist quasi die größte Priorität bei Apple im Bereich Silicon Chips. Und ich denke, das ist auch sowieso das Thema schlechthin, was generell in der Entwicklung von Chips aktuell ist oder was der Trend ist, energieeffiziente und trotzdem sehr leistungsstarke Chips zu produzieren. Das ist jetzt nicht nur das, was Apple will, ich denke, das wollen alle anderen auch, bloß Apple hat derzeit den großen Vorsprung, den sie auch hoffentlich auch weiter ausbauen können. Also nur weil sie es wollen, heißt es ja nicht, dass sie es auch schaffen, aber ich hoffe mal, dass sie es schaffen und dass sie auch diesen Vorsprung weiter halten können.
Ja, ich bin mal gespannt, ob ARM wirklich die Lösung ist, ja, die sich jetzt auch in dem Bereich quasi jetzt festsetzt, beziehungsweise sich dann wirklich zur Lösung entwickelt. Nicht nur jetzt bei Apple, sondern generell dann. Intel ist ja auch bestrebt, da zu pushen in dem Bereich. Gerade weil sie ja gesehen haben, wie erfolgreich Apple mit seinem Apple Silicon ist. Man sieht, dass Intel da entsprechend unter Druck ist, die ja auch schon hier das ein oder andere oder die ein oder andere Chip-Entwicklung jetzt vorgestellt haben, wo sie ja auch gesagt haben, hier, wir haben jetzt die und die Fortschritte gemacht, beziehungsweise den M1 entsprechend überholt. Mhm. Natürlich noch nicht, was jetzt den Energieverbrauch betrifft, ja, da sind sie immer noch über, aber da muss man mal gucken, inwieweit sie da mit ihrer bestehenden Architektur oder mit den neuen Architekturen das dann in den Griff kriegen, beziehungsweise da aufholen können, oder ob sie dann eventuell auch, ja, den Schritt in Richtung ARM machen. Da gab es ja auch schon Überlegungen. Ganz interessant fand ich jetzt so die letzten Monate die Berichte aus dem Bereich RISC. Ja, ist anscheinend auch noch nicht ganz tot, das Thema. Da gibt es jetzt eine neue Entwicklung. Da muss man mal gucken, inwieweit die, wenn es denn wirklich so weit sein wird, dass man da erste Produkte dann sieht, inwieweit die mit Apple Silicon oder sie sich zum Apple Silicon hat positionieren können. Ob das nochmal eine Alternative werden könnte, beziehungsweise für welche Anwendungen sie sich das dann überhaupt vorstellen. Aber momentan sieht es ja wirklich so aus, ja, als ob ARM die Zukunft wäre. Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Gerade weil man ja auch gesehen hat, wie gut Apple oder dass Apple Silicon nicht nur ein sparsamer Telefonchip sein kann, ja, sondern dass der wirklich auch die entsprechende Power bringt, um halt Desktops haben wir jetzt, ja doch, Studio, klar, und den Mini, aber dass man da in dem Bereich dann auch Leistung entsprechend haben kann, ja. Und da sind sie ja wirklich nicht schlecht aufgestellt, ja.
Ja, ich habe jetzt bei meinem Mac Studio mal ein Messgerät dazwischen gehängt. Das lasse ich jetzt exakt eine Woche laufen. Das habe ich heute Morgen eingestöpselt und das protokolliert halt in einen definierten Zeitraum, den man halt angeben kann, den Stromverbrauch und gibt dann halt eine kleine Tabelle aus und so weiter. Und das habe ich auch mal mit, wo ich meinen Mac Pro jetzt aus dem Jahre 2013 noch im Einsatz hatte, auch mal gemacht. Auch so ein durchschnittliches Ergebnis ermittelt. Und das werde ich mal vergleichen, wie effizient, also wie stromsparend der Mac Studio ist gegenüber einem alten Mac Pro aus dem Jahre 2013. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Ich denke, natürlich wird er wesentlich stromsparender sein, ist ja auch keine Frage, aber ich bin gespannt, wie enorm das sein wird oder wie enorm die Zahlen sein werden, die da am Ende rauskommen. Und ich denke, nach einer Woche Arbeitszeit hat man auch ein relativ repräsentatives Ergebnis.
Ja.
Wenn man das natürlich ganz genau machen wollte, müsste man dann auch genau ermitteln, wie arbeitsintensiv das war, ob der jetzt viel im Idle-Mode lief oder ob ich jetzt sehr viel damit gearbeitet habe. Also das ist immer sehr schwierig, aber okay, so genau habe ich das damals natürlich jetzt auch nicht protokolliert beim Mac Pro, ob ich da jetzt einen sehr arbeitsintensiven Tag hatte, wo ich sehr viel rechenintensive Aufgaben hatte oder irgendwie sehr viel Podcasts gerendert habe oder was weiß ich. Also das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das ist dann halt so ein Durchschnittswert halt von einer Woche und ich denke, man kann schon trotzdem ganz gut feststellen, was man da so an Strom spart. Hoffe ich mal. Irgendwie muss man sich ja diese Investition dann auch im Nachhinein schön rechnen. Ja. Gut. Das zum Interview von den Herrn Borchers. Und es geht weiter mit dem Thema USB-C. USB-C im iPhone 15. Ja. Da sieht es nun so aus, dass mittlerweile der Shrimp Apple Pro in die gleiche Kerbe reinschlägt, wie auch die Kollegen, die damals diese steile These auf dem Social Microblogging Netzwerk Weibo rausgehauen haben, die ja gesagt haben, ja, es wird dort einen speziellen Chip geben, der den USB-C-Port nur in der vollen Geschwindigkeit, sei es die Ladegeschwindigkeit, aber sei es auch die Datenübertragungsgeschwindigkeit, freischaltet, wenn die Kabel MFI zertifiziert sind. Erst dann hat man den vollen Speed, sowohl vom Laden her als auch von der Datenübertragung her. Tja, und diese These hat er jetzt auch aufgestellt und er hat gesagt, jawohl, das wird so kommen. Das finde ich mittlerweile gar nicht mehr so bedenklich, weil wenn du dir in der Zwischenzeit anschaust, dass nach fast 99% der existierenden Lightning-Kabel, die auf dem Markt rumfliegen, MFI-zertifizierte Kabel sind, wird sich das mit der Zeit auch so im USB-C-Bereich einspielen. Am Anfang werden diese Kabel noch relativ teuer sein. Das war bei den ersten Third-Party-Lightning-Kabel genauso, dass die sehr teuer waren am Anfang, weil es halt neue Zertifizierungsmaßnahmen waren, weil das dementsprechend für die Firmen auch am Anfang aufwendiger war, diese Produktionsketten einzuschleifen und die Produktionsprozesse zu verfeinern oder zu optimieren etc. Und mittlerweile ist das ja so ein absolutes Massenprodukt geworden, dass auch die kleinsten Hersteller auf ihre Kabel eine MFI-Zertifizierung haben. Und es ist mehr oder weniger zum Massenartikel und zu einem günstigen Massenartikel geworden. Also ich finde kaum noch Kabel, die keine MFI-Zertifizierung haben im Third-Party-Bereich. Und man sollte auch tunlichst nur solche Kabel einsetzen. Und die Preisunterschiede zwischen den absoluten No-Name-Kabel und zwischen einem Third-Party-MFI-Kabel, die sind gar nicht so immens. Also es sei denn, ich nehme jetzt ein Belkin-Kabel, die sind fast genauso teuer wie die Original-Apple-Kabel. Aber wenn ich jetzt ein solides Zatecki-Kabel nehme, das ist MFI-zertifiziert, dann bin ich da in einem normalen, günstigen Bereich unterwegs und muss jetzt nicht zu den absoluten No-Name-Kabeln greifen. Und genauso wird sich das auch bei den USB-C-Kabel-Geschichten einspielen. Und Ich bin der Meinung, dass gerade im USB-C-Bereich, da wo dieser Wildwuchs an Standards und an Diversifizierungsmöglichkeiten noch viel, viel größer ist als bei Lightning, liegt ja in der Natur der Sache, Lightning gibt's halt nur bei Apple, da ist so eine Zertifizierung, denke ich, für viel notwendiger, um den Kunden eine Sicherheit zu geben, dass diese Kabel auch hundertprozentig sicher und gut funktionieren als bei Lightning. Weil wir wissen ja alle, USB-C ist ein Wildwuchs an Standards, die der Otto-Normalverbraucher so eigentlich nicht durchblicken kann. Da habe ich ja sogar meine Probleme, wenn ich jetzt nicht unbedingt mir hier eine Tabelle angelegt hätte, wo die ganzen Standards drin stehen und so weiter und so fort. Auf den ersten Blick steige ich da auch nicht sofort durch, was es alles gibt und was es alles kann und so weiter und so fort. Also ich bin dem eigentlich relativ positiv gegenübergestellt, dass diese MFI-Zertifizierung halt stattfindet und dass nur diese Kabel mit einer Zertifizierung den höchsten Standard entsprechen oder die höchsten Geschwindigkeitsstandards freischalten. Jetzt ist der Thomas weg. Jetzt ist der Thomas weg.
Nee, sorry, ich hatte stumm. Ich habe die Taste nicht gefunden. Ja, mir ging es eben wie dir.
Nein, also ich.
Nee, aber das ist ja wieder das Thema, wo ich ja auch immer sage, ja. USB-C, gerade die Übertragungsgeschwindigkeiten, ja, es ist. Also das dann, ja. Ich habe es ja in der Vergangenheit schon oft genug erwähnt, ja, wie ich
zustehe. Ja, okay. Also ich finde, es ist, wie ich es eben schon sagte, ich wiederhole mich, es ist für den Otto-Normalanwender eine gute Orientierung, gerade im USB-C-Bereich, da eine MFI-Zertifizierung zu haben. Weil da weiß er sicher, okay, das Ding ist MFI zertifiziert, es funktioniert und kann es einfach kaufen. Es ist eine Orientierung. So sehe ich das. Es gibt natürlich auch das Gegenargument, Apple hat eine ganze Menge USB-C-Geräte am Start und hat dort auch keinen Chip eingebaut. Warum sollten sie es beim iPhone tun? Das ist ein Gegenargument. Das ist durchaus berechtigt.
Ja, weil das halt das Gerät mit dem größten Umsatz ist. Ja.
Das ist richtig. Ich meine, gut, iPads.
Da machen sie das meiste Geld mit, ja.
Die iPads bringen natürlich auch einen gewissen Umsatz, aber so ein iPhone ist natürlich das Brot- und Buttergerät. So ist es, ja.
Die heilige Kuh, ja.
Und ich meine, es heißt ja auch nicht, dass sie das in den nächsten Generationen der iPads nicht auch einführen werden. Das kann ja auch kommen.
Dazu, ja.
Ne? Mhm. Das kann ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Naja. Gut. So oder so, wir können es nicht beeinflussen, was Apple da macht. Nein. Also, was soll's. Und ich würde es ehrlicherweise genauso tun. Also ich würde auch eine MFI-Zertifizierung draufsetzen und würde mir meine Zertifizierungskosten auch in die Kasse spülen lassen, ne, von den ganzen Anbietern, ganz klar. Mhm. Ja, man muss an die Rente denken, das tut Apple auch. Ja. Gut.
An die Rente will ich gar nicht denken. Oh mein Gott,
ja, man sollte an die Rente denken und am besten schon beim ersten Arbeitstag, sobald man in die Arbeitswelt eintritt, dann sollte man schon an die Rente denken. Also nicht, dass man in Rente gehen will, sondern dass man für die Rente vorsorgt, so meine ich das.
Ja, okay, das war mehr Vorsorge und gerade fürs Alter ist ja nochmal ein anderes als jetzt das Thema Rente.
Ja, aber weil ich meinte,
wenn du mal unsere gesetzliche Rente anguckst. Also,
ich meinte die Vorsorge mit an Rente denken. Okay. Das war meine Aussage. Ja, gesetzlich kannst du das ja absolut knicken. Also du musst auf jeden
Dafür
Fall.
Dafür habe ich ja eigentlich meine Frau. Dann soll die arbeiten, bis sie tot umfällt. Ja.
Oh.
Das war jetzt ein Scherz. Sorry.
Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das, okay.
Nein, nee. Wie gesagt, das war ein Scherz. Aber klar, man ist natürlich gefordert, da was zu machen. Ja. Also allein auf die Gesetze zu verlassen.
Nein.
Das macht aktuell, oder macht, denke ich mal, gerade in den kommenden Jahren noch weniger Sinn.
So ist es.
Aktuell schon, ja. Ja.
Gut.
So, aber auch da wieder weg von diesem Boden ohne Fass, von diesem Fass ohne Boden.
Das Fass ohne Boden.
Von diesem Boden ohne Fass, das auch. Ja. Fass ohne Boden.
Hin zum iPhone SE der vierten Generation. Oh, okay. Ja, ja. Mein Gott. Da hat sich Mr. Ming-Chi Kuo nochmal etwas konkreter zu geäußert und er hat einige Aussagen ein bisschen revidiert. Aussagen.
Was Neues,
oder? Ja, er hat so ein paar zeitliche Aussagen etwas nach vorne gezogen und er hat so ein paar Designaussagen geändert. Im Endeffekt soll das iPhone 4 SE eigentlich ganz groß werden. Also das ist ja das, was viele Fans vom kleinen iPhone kritisieren. Kann ich auch verstehen, weil viele Kunden haben sich das Gerät gekauft. Unter anderem haben sie sich das Gerät gekauft, weil es sehr kompakt und klein ist. Und weil es auch noch einen Home-Button hat. Da gibt es ja auch viele Fans. Und weil es relativ günstig ist. Aber das soll sich ändern. Es soll 6,1 Zoll groß werden. Das Gerücht hatten wir allerdings auch schon mal in der Vergangenheit, aber es soll das Design zu 95% vom iPhone 14 bekommen. Auch nicht
schlecht. Also nichts mit 10er.
Nichts mit 10er. Das erste und der Erscheinungstermin ist frühestens März 2024, also nächstes Jahr im März. Also wir sind mitten im März, also in einem Jahr. Soll wohl frühestens das iPhone 4 rauskommen. Interessant ist noch, dass es das erste Gerät sein soll mit dem eigenentwickelten Chip, 5G-Chip von Apple. Tja.
Das iPhone SE ist jetzt eh nicht so das
okay.
meistverkaufte Gerät. Ja, da könnte man das als Testballon auf jeden Fall mal machen. Mal gucken, wie es geht. 6,1 Zoll, okay, das ist natürlich dann gerade für diejenigen, die halt immer noch auf auf ein kleineres Gerät gehofft hatten, dann auch schon wieder wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Ja, aber der Trend ist ja eindeutig. Ja, es gibt nur eine Richtung, sagen wir mal so. Ja.
Ja.
Nachdem das Mini ja tot ist.
Vermeintlich ist es tot. Das heißt ja nicht, dass es mal wieder zurückkommen wird.
Ne? Ja, ich hatte diese Hoffnung, dass vielleicht das SE das neue Mini wird.
Ja.
Wie gesagt, es muss ja nicht die wirklich alle neueste Technik haben, aber wenn es so ein vielleicht maximal zwei Generationen hinterher hängen würde und aber ansonsten halt so designtechnisch beziehungsweise von der Größe her so ein Mini-Gerät wäre und sich dann preislich allerdings noch am SE orientieren würde, hätten wir, glaube ich, sehr viel gewonnen gehabt, ja.
Ich meine, es könnte ja auch gut sein, dass das Mini wieder zurückkommt und dass das Plus-Gerät dafür wieder wegfallen wird, dann kommt wieder das, ja.
Das hier und
hier. So ein TikTok. Hat, TikTok, ja. Einmal Plus, einmal Mini, einmal Plus, einmal Mini. Warum nicht? Das Plus verkauft sich ja auch relativ schlecht, wenn man diese ganzen Berichte Glauben schenken mag, die man im Moment über das Gerät liest. Ich meine, die lesen wir nicht nur im Moment, die lesen wir eigentlich schon seit dem Verkaufsstart, dass sich das Gerät sehr schlecht verkauft. Kann ich verstehen, preislich total unattraktiv, das habe ich ja schon öfter gesagt. Ich denke, wenn das preislich etwas besser einsortiert wäre, wäre das Gerät sehr, sehr interessant. Aber dadurch, dass es so nah am 14 Pro Max ist, hat sich das Ding halt nicht so gut verkauft.
Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, immer die Frage, je nachdem, was du halt noch an Speichergröße reinsteckst, wird natürlich die Lücke immer kleiner. Und dann ist halt die Frage, okay, kannst du dich dann nicht doch vielleicht mit weniger Speicher arrangieren? Hast du aber dafür dann direkt wieder das andere Gerät, ja.
Das ist richtig. Und ich meine, wer bereit ist, schon so viel Geld für das 14 Plus auszugeben, der sagt sich dann wahrscheinlich auch, ach komm, Augen zu und durch, dann lege ich das bisschen noch drauf und kauf mir ein 14 Pro Max. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein ausschlaggebender Punkt ist dafür, dass die Dinger sich so relativ schlecht verkaufen. Naja, gut. iPhone 4 SE. Naja, ich bin gespannt. Vor allen Dingen bin ich gespannt, wie die Kunden darauf reagieren, wenn das Gerät wirklich so kommen sollte, die wirklich so ein kleines Gerät bevorzugt haben, wenn sie jetzt mit 6,1 Zoll arbeiten müssen, in Anführungsstrichen.
Ja, vor allem, das ist schon ein Riesensprung, weil alleine schon einmal die Displaygröße generell plus der Wegfall vom Homebutton. Ja, du hast ja dann auf jeden Fall ist das schon sehr sehr großer Umstieg dann für die Kunden, wenn sie denn wirklich so Wert gelegt haben auf die Tatsache, dass es halt noch einen Button hat.
Ja. Ja, gut, ich meine, dass der Button wegfällt, damit war zu rechnen, aber dass sie dann auf 6,1 Zoll gehen, ich glaube, der Punkt ist kritischer für die iPhone SE-Fans. Es gibt wirklich Leute, die wollen was Kompaktes, Kleines haben. Und ja,
was hat das Mini 5,4, glaube ich, oder?
Ja, im Bereich von 5,4 war es, glaube ich.
5,4, 5,5, irgendwas in die Richtung ist es gewesen, so
ja. Ja.
Was natürlich dann schon mal ein Unterschied ist zu den 6,1, ja.
Das war ja im Endeffekt der Formfaktor vom iPhone 8. Designtechnisch etc. Das war ja im Endeffekt identisch designtechnisch. Oder ist identisch. Gibt's ja immer noch. Das iPhone 3 SE ist ja immer noch zu bekommen. Gut. Tja, dann gibt es Neuigkeiten zum Apple Mixed Reality Headset.
Ach, Apple, ich habe schon gedacht, du wolltest über Xiaomi.
Nein. Es gibt wahrscheinlich nur ein Apple Mixed Reality Headset derzeit, falls es das überhaupt irgendwann mal geben wird. Die Gerüchte, es wird es auf jeden Fall irgendwann geben, aber die Frage ist halt nur wann. Das ist das große Problem. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Mark Gurman so seine Informationen so ein bisschen haushaltet oder so ein bisschen zurückhält. Man sieht jetzt auch, was er zum Thema Mixed Reality Headset rausgehauen hat. Da sieht es so aus, dass er gesagt hat, dass es ein spezielles Display geben soll, was für Leute mit einer Sehbehinderung oder einer Seheinschränkung dienlich sein könnte. Oder quasi diese Nutzer mit diesem Display unterstützen kann. Das soll eine Kombination sein aus Display und KI. Naja, KI ist ja bei Apple ein großes Thema und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man da auch schon einiges gestalten könnte, wie das halt genau funktioniert und was genau dem Nutzer da für Vorteile entstehen sollen, das hat er jetzt nicht gesagt. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt meine Interpretation oder meine Vermutung, dass man eine Echtzeit-Umgebungserfassung hat. Das heißt, wenn man die Brille auf hat, dass man halt durch dieses Display und durch diese Vernetzung mit der KI und der Kamerageschichte eine Erfassung der Umgebung hat und dass man den seheingeschränkten Nutzer quasi mitteilt, wie die Umgebung aussieht und dass er sich leichter in dieser Umgebung orientieren kann. Stichwort Navigation. Oder dass ihnen mitgeteilt wird, was für Objekte sich im Umfeld befinden oder irgendwelche Gefahrenquellen, sei es eine Straße, sei es eine Litfaßsäule oder was weiß ich. Also dass man quasi eine Echtzeit-Umgebungserfassung hat und dass man so einfach sich besser orientieren kann. Das ist jetzt meine Interpretation, die mir so spontan dazu einfällt.
Ich glaube, so groß muss man gar nicht mehr greifen, was ja auch schon mal mit einer Anwendung wäre in dem Bereich, wäre ja entweder, gerade wenn du jetzt Text vor dir hast, wo ja viele auch ihr Smartphone nutzen, quasi als Lupe, ja, so eine Funktion wäre schon mal, oder Text-to-Speech wäre auch nochmal eine Sache, die du da auf jeden Fall machen könntest. Farberkennung, ja, wenn du eine Farbsehschwäche oder eine Blindheit hast, Farberkennung wäre zum Beispiel auch sowas, was ja durchaus helfen kann, je nachdem, was man gerade vor sich liegen hat oder wenn man unterwegs ist, was man gerade sieht irgendwo, ja, das wäre nochmal so eine Funktion. Das sind schon Kleinigkeiten, die, denke ich mal, auch schon viel helfen können in dem Bereich, ja.
Ja, klar. Oder eine Umschaltung der, also eine Kontrastumschaltung sozusagen, also du hast jetzt Text und du hast dann eine inverse Darstellung quasi, dann halt nicht mehr schwarz auf weiß, sondern weiß auf schwarz oder sowas, was man ja auch alles schon im klassischen Sehhilfebereich machen kann mit diversen Zusatzgeräten oder auch mit Zusatzsoftware. Apple hat ja teilweise auch das in macOS eingebaut, dass man sein macOS dementsprechend anpassen kann mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten und dass man sowas halt onboard quasi nativ in der Brille eingebaut hat. Das könnte natürlich der Fall sein. Aber da fehlt natürlich die Komponente KI-Intelligenz, weil das sind ja Onboard-Techniken, die eigentlich auch ohne KI funktionieren würden. KI ist ja im Endeffekt nur dann interessant, wenn man aus einer Echtzeiterfassung eine gewisse Information herausrechnen möchte. Und da könnte ich mir halt schon vorstellen, dass diese Umgebungserfassung eine Rolle spielen könnte. Mal sehen.
Ja. Mein Gott, wo heute überall AI draufgeklatscht wird.
Ja, das stimmt. Das stimmt, da hast du recht. Gut. Und dann hat er sich dazu geäußert, wie die Eingabe erfolgen soll. Wenn man das Gerät standalone betreiben will oder wenn man das Gerät das erste Mal in Betrieb nehmen möchte, das soll wohl auch ohne iPhone funktionieren. Dieses Gerücht gab es ja auch schon in der Vergangenheit, dass man gesagt hat, das wird von Anfang an ein Standalone-Produkt. Und das hat er jetzt konkretisiert, wie das aussehen soll. Man könnte es frei ins Deutsche übersetzen, tippen in der Luft. Also man soll einfach Gesten in der Luft machen und man soll dann quasi in der Brille ein virtuelles Keyboard vor sich sehen. Und durch die Eingabe, die Tippeingabe in der Luft, soll dann quasi diese Interaktion oder diese Eingabe ausgelöst werden. Tja, ich bin gespannt, wie das aussieht. Erinnert mich so ein bisschen, wie hieß der Film mit Tom Cruise, Minority Report?
Minority Report.
So ähnlich, bloß da haben sie auch nicht in der Luft getippt, da haben sie auf einer Plexiglas oder einem durchsichtigen Display irgendwie getippt. Aber ich glaube, das haben sie auch nicht berührt. Das war auch so frei schwebend irgendwie. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern. Aber es war auch, glaube ich, gestengesteuert. So ähnlich könnte ich mir das auch
Mein Gott, das ist ein MR, AR oder was, oder Mixed Headset. Du könntest auch auf eine Tischoberfläche deine Tastatur im Raum einblenden.
Zum Beispiel, ja.
Ob das jetzt in der Luft ist, also virtuell vor dir oder auf einer festen Oberfläche, wie zum Beispiel mit Tisch oder so, ist ja dann egal. Die Frage ist halt, wie gut wird's funktionieren?
Das ist richtig. Klar.
Ich denke mal, für den Nutzer ist es zum Beispiel projiziert auf eine feste Oberfläche einfacher, weil er dann noch einen Widerstand hat quasi zum Tippen. Auch wenn er jetzt keine Tastatur hat, ja, und kein Feedback darüber kriegt, aber er hätte auf jeden Fall halt noch die Oberfläche, auf die er tippt. Ja. In der Luft muss man mal gucken, gerade wie halt die Erkennung dann wirklich über die Brille im Raum dann erfolgt. Du hast ja keinen Controller in der Hand, ja, wie wir es aktuell kennen. Ja, mhm. Von daher wird das spannend zu sehen sein, wie gut das dann letztendlich wirklich funktioniert, ja.
Ja, ich meine, es gab ja einige Aussagen zum Thema Navigation, im Endeffekt oder Steuerung von der Brille. Man hat ja auch gesagt, da soll die Digital Crown weiterverwendet werden, wie wir sie von der Apple Watch kennen. Aber ich denke, das wird natürlich nur ein Teil einer Eingabemöglichkeit sein und dieses Tippen in der Luft oder ein sagen wir mal, ein gestengesteuertes Tippen, wo das auch immer stattfinden wird, wäre eine interessante Möglichkeit.
Mhm. Ne? Ja, das ist dann halt wieder so Sci-Fi. Ja.
Genau, und ich meine, die Digital Crown kannst du ja nicht für eine Texteingabe verwenden, das ist ja auch schlecht möglich, also da ist so eine virtuelle eingeblendete Tastatur in der Luft oder wo sie dann auch immer eingeblendet ist, ist ja dann quasi auch egal. Oder wo du dann dieses virtuelle Tippen vornimmst.
Ja, es ist halt die Frage dann wieder, wenn die wirklich unabhängig von irgendwelch anderer Hardware funktioniert und du bist unterwegs, wie reagiert dein Umfeld auf dich? Ja, wenn du anfängst, hier in der Luft rumzuzeigen, ja, und irgendwie Leute um dich rum sind, ja. Das wäre ganz interessant.
Ich gehe mal davon aus, dass die erste Generation der Mixed Reality Brille sowieso nicht für den Einsatz im öffentlichen Bereich gedacht ist. Allein schon die Größe von dem Gerät.
Das ist die Frage, ja. Deswegen hat Ruind auch den Scherz gemacht mit dem Xiaomi. Hast du die gesehen?
Nee.
Die Bilder dazu.
Nee.
Kannst du auf jeden Fall mal googeln. Sieht sehr interessant aus. Vor allem bewegt sich das Design sehr nah an einer Patentszeichnung, die vor einiger Zeit mal von Apple für ihre Patentanträge genutzt wurde. Da irgendwie kam es mir bekannt vor. Ich habe mal geguckt. Also es ist jetzt nicht 1:1, aber es ist diesem Design sehr ähnlich, ja. Ich finde es jetzt nicht so prickelnd, dass ich das wirklich tragen wollte, aber alleine schon mal zu sehen, wie heute sowas oder was technisch heute möglich ist, alleine von der Größe her, ist das schon mal ganz interessant zu sehen. Mal abwarten, wie dann Apple, ich hoffe, die Apple wird designtechnisch ein bisschen besser sein als die, aber es war schon mal interessant zu sehen, dass jemand nicht wartet, bis Apple seine vorstellt. Beziehungsweise, ich denke mal, sie hätten gerne noch gewartet, aber denen wird es jetzt auch so lange wahrscheinlich, denken sie, Apple ist Vaporware, ja, wer weiß, ob die überhaupt jemals noch mal mit dem Ding kommen. Wir haben jetzt so lange entwickelt, ja, und sind jetzt und müssen jetzt langsam ja, mit dem Ding auf dem Markt, ja, und dann sind sie jetzt da. Könnte auch sein, ja.
Ja.
Oder sie wollten vor Apple noch draußen sein.
Ja, das kann ja manchmal ganz gut sein, aber ich glaube, in dem Fall der Mixed Reality Brille wird es für Apple wahrscheinlich besser ausgehen. dass sie erst später kommen. Davon
kann man ausgehen, ja.
Ja. Naja, gut. Also ich glaube, persönlich werden es wenige Leute in der Öffentlichkeit tragen, wenn die Brille wirklich in dieser Darreichungsform herauskommen wird, wie wir bisher Gerüchte, Zeichnungen, Mockups gesehen haben. Also da hört schon eine Menge Selbstbewusstsein dazu, das Ding wirklich in der Öffentlichkeit zu tragen. Also mitten im ÖPNV etc. mit so einer Brille umherzulaufen. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Ansatz, den Apple bei der ersten Generation verfolgt. Ist meine Meinung. Das, ja. Und du musst ja auch noch, wenn das wirklich so kommen wird, deinen Akku am Gürtel umhertragen etc., das ist ja alles jetzt nicht unbedingt für den Outdoor öffentlichen Einsatz konzipiert, so sehe ich das. Ja, obwohl früher sind die Leute auch mit einem dicken Walkman am Gürtel umhergelaufen. Das sah auch nicht schön aus.
Ja, ich glaube, das ist nochmal was anderes,
als ja, ist klar.
So ein Ding auf der Nase rumzurennen.
Weil da hattest du ja noch einen Kopfhörer auf und warst im Endeffekt relativ normal unterwegs. Naja, schauen wir mal. So, tja, und dann hat ja Mark Gurman noch was rausgehauen, was eigentlich so im Kern gar nicht so überraschend gekommen ist. Ich weiß nicht, ob du die Berichte gelesen hast von diesem XDG oder XDG-Team von Apple. Hast du da so ein bisschen was drüber gelesen? Nee. Das hat ja heute in der letzten Woche quasi so die Apple-Szene dominiert, inhaltlich, habe ich das Gefühl. Also da hat wirklich fast jeder darüber berichtet und jeder hat das so herausgestellt, als ob das jetzt eine riesengroße Überraschung ist. Und ich sage mal, diese Art von Team hat eigentlich, oder das hat fast jede Firma, die in einem so großen Bereich unterwegs ist, wie es Apple ist, oder in so einem großen Enterprise-Bereich. Ich denke, das hat auch Samsung, das hat auch IBM oder wie sie alle heißen. Firmen, die in einer solchen großen, in einer großen Größenordnung, ist auch ein toller Satz, in einer solchen Größe unterwegs ist, also so ein riesen Enterprise-Unternehmen, die haben alle solche Art von Abteilungen. Interessant ist es halt, wie das Ganze aufgestellt ist und diese Hintergrundinformationen, die sind relativ interessant und das unterscheidet, dass dieses Team oder diese Abteilung wohl von anderen Marktbegleitern etc. Aber so eine Abteilung wird es wahrscheinlich in jeder großen Firma geben, die im Technologiebereich unterwegs ist. Das halte ich jetzt nicht für herausragend oder für ein großes Alleinstellungsmerkmal. Das Alleinstellungsmerkmal wird dann wahrscheinlich nur dann kommen, wenn wir wirklich bis ins Detail darüber informiert wären, wie diese Abteilung aussieht. Und da ist jetzt ja gar nicht so viel herausgekommen. Herausgekommen ist halt, dass es ein entkoppeltes Team gibt, was auch sich außerhalb vom Campus befindet, also außerhalb vom großen Donut, sage ich jetzt mal. Und man könnte das so betiteln, das Team für die Ideen von morgen, mit dem Startup-Spirit von heute sozusagen. Also er hat es so beschrieben, dass dieses ganze Team, was da existiert, das hat mehrere hundert Mitarbeiter und dieses große Team ist nochmal innerhalb etwas strukturiert und aufgeteilt. Es arbeiten innerhalb dieses Dachverbandes sozusagen einige Leute in verschiedenen Gruppen zusammen und entwickeln parallel an verschiedenen revolutionären Entwicklungen, sage ich jetzt mal ganz krass. Dort wird auch an der nicht-invasiven Blutzuckermessung gearbeitet. Das ist wohl auch so ein Projekt, was dort erforscht und bearbeitet wird. Das ist ein Kernthema, was dort stattfindet. Und man arbeitet quasi an einer revolutionären Entwicklung und nicht an einer evolutionären Entwicklung. Also viele Dinge, die dort entwickelt werden, sind entkoppelt von dem, was eigentlich Apple so in der Roadmap für die nächsten Jahre hat. Es entsteht viel Grundlagenforschung dort und dieses Team hat, also diese Zusammenfassung oder dieser Zusammenschluss von verschiedenen Gruppen, die haben halt auch sehr viel Freiheiten, auch extrem viel finanzielle Freiheiten und sie können halt auch vieles ausprobieren, was wahrscheinlich niemals kommen wird oder was wahrscheinlich auch wieder verworfen wird, was nicht stattfinden wird, einfach mal eine Spielwiese und Dinge einfach mal ausprobieren. Und ja, unterm Strich würde ich sagen, alles, was man darüber gelesen hat, von diesem XDG-Team, ist das in dem, was, wie gesagt, bekannt geworden ist, nichts Revolutionäres. Also so sehe ich das. Das wird es bei IBM, bei Intel, bei Nvidia auch geben, dass Leute entkoppelt vom Standardprozess dort arbeiten. Weil so entsteht halt auch, so kann halt nur Neues entstehen. Tja. Interessant. So ist es. Gut. Es hat mich nur gewundert, was da für ein Riesenfass medial aufgemacht worden ist.
Ja, jede Apple-News.
Ja. Ja. Naja, und vielleicht ist es bei anderen Firmen, vielleicht bei Intel oder bei Samsung, etwas anders strukturiert und nicht so exponiert aufgebaut wie bei Apple und nicht so extrem entkoppelt. Das kann durchaus möglich sein, aber im Grunde gibt es solche Forschungseinheiten, sage ich jetzt mal, in jeder großen Technologiefirma. Ja. Gut, dann kommen wir zum Thema Retro-Computing. Es gibt mal wieder eine große Auktion, die aufgelöst wird. In Kalifornien gibt es ein Auktionshaus. Ich habe jetzt den Namen leider nicht notiert, aber es ist nämlich genau das Auktionshaus, was auch die Birkenstock-Schuhe von Steve Jobs versteigert hat. Und die gingen ja, glaube ich, für 218.000 US-Dollar unter den Hammer. Und dieses Auktionshaus hat jetzt eine Sammlung im Angebot. Was heißt im Angebot? Es wird quasi im März versteigert. Wann genau, weiß ich jetzt gar nicht. Und diese Sammlung stammt aus der Schweiz. Ein IT-Unternehmer namens Hans-Peter Luzzi, der hat in seiner Lebzeit 500 Apple-Exponate zusammengetragen. Und Luzzi ist im Jahre 2015 verstorben. Und die Erben, die werden jetzt diese Sammlung auflösen. Das Ganze soll versteigert werden. 500 Geräte inklusive Zubehörprodukte, also exakte Liste der Exponate ist jetzt nicht bekannt oder die habe ich jetzt nicht gefunden, aber es sind so Highlights dabei, wie zum Beispiel eine Apple Lisa. Apple Lisa, je nach Zustand, je nach Funktionsfähigkeit, werden zwischen 10 und 50.000 US-Dollar, ich sage mal nicht gehandelt, aber das sind so die Preise, wo so eine Lisa bisher unter den Hammer ging. Ich glaube, der Höchstpreis war bisher bei einer Apple Lisa so 50.000 US-Dollar. In einem natürlich sehr guten, funktionsfähigen Zustand. Und sonst sieht eigentlich die Sammlung relativ, was so bekannt ist, harmlos aus. Newton ist dabei und so diese Standard-Apple-Produkte. Es ist natürlich immer eine Frage, es klingt jetzt viel, 500 Apple-Produkte, aber die Frage ist ja nicht, wie gut wie hoch die Anzahl ist oder die Quantität, sondern immer die Qualität. Ne? Das ist natürlich wichtig. Es ist mir viel lieber. Ich habe jetzt 5 hervorragende Apple Lisa als einen Haufen belangloser Apple Pizzaschachteln, sage ich jetzt mal. Ne? Also das bringt mir jetzt relativ wenig. Die Frage ist immer, wie gut ist der Zustand der Exponate und was sind es für Produkte? Ne? So sehe ich das. Ja. Also viele haben gesagt, oh, das ist ja ein Riesenschatz. Das kann man so pauschal nicht sagen. Ne?
Das ist die Frage, ja. Wenn es die falschen Geräte sind, mein Gott, kriegst du pro Gerät vielleicht auch nur irgendwie, keine Ahnung, was um die 500 vielleicht, ja. Also ist es nicht jetzt so viel, ja. Klar, wenn da, vor allem wenn da in der Sammlung 400 Mal dasselbe Gerät stehen würde, macht es den Preis ja dann gleich nochmal kaputt, ja. Da wird ja der Markt quasi mit dem Gerät geflutet. Ja, das ist auch nicht hilfreich. Ich denke nicht, dass er 400 von einer Sorte hat.
Nein, klar.
Ist ja immer die Frage. Ja,
ja, und vor allen Dingen Zubehörprodukte. Was ist Zubehör? Wie definiert er das? Eine Tastatur kann auch ein Zubehörprodukt sein. Eine Maus kann auch ein Zubehörprodukt sein. Und das kann natürlich diese Sammlung unwahrscheinlich aufplustern, aufblähen. Also das hat jetzt nichts zu sagen, dass man da relativ viel Geld für bekommt für das ganze Zeug. Ne? Das ist halt so. Aber das muss man sehen. Ich bin gespannt, was so die Gesamtsumme sein wird, was dabei rumkommt. Ich gehe da mal von aus, dass das auch Stück für Stück versteigert wird. Also das ist nicht als Paket versteigert wird, sondern dass die Exponate separat versteigert werden. Das ist meine These. Weil da wird es unterm Strich natürlich mehr ergeben, als wenn da jetzt ein Paketpreis aufgerufen wird. So sehe ich das. Weil das werden sich wahrscheinlich die wenigsten leisten können, jetzt das Gesamtpaket zu ersteigern.
Ja. Ja, ich denke mal, da wird der Großteil wahrscheinlich einzeln über die oder in die Auktion gehen. Außer du hast vielleicht schon wirklich gerätespezifisches Zubehör, was alleine auch vielleicht wirklich nicht viel wert ist. Ja, ist immer die Frage, was, ja.
Ja.
Und dass man das vielleicht dann mit dem Gerät zusammen irgendwie im Bundle dann anbietet, ja. Wenn das irgendwie, keine Ahnung, jetzt nicht um die Lisa, weil die Lisa dürfte ja doch einiges wert sein.
Ja, ja, klar. Ja.
Aber wenn der, keine Ahnung, da noch vielleicht ein Apple 2 oder 3 hat, ja, die sind ja jetzt auch nicht übertrieben viel wert oder so exorbitant teuer, die Geräte, ja, wenn du da noch irgendwie Zubehör hast. Ja, wie gesagt, hast du das dann einfach mit dazu und dann halt.
Ja, ein Apple II ist schon relativ hochpreisig unterwegs. Also ja? Das geht, also Apple I, Apple II, das sind so zwei Geräte, die noch relativ, also eins sowieso, die sehr hohe Preise erzielen. Es kommt immer darauf an, wie der Zustand ist, ob sie funktionsfähig sind oder nicht. Das ist immer die Frage. Ne? Also ich habe zum Beispiel ja auch ein Messagepad von, also den Newton Messagepad rumfliegen, der ist komplett kaputt, also der funktioniert nicht mehr und da ist natürlich der Wert auch relativ gering, aber auch nicht funktionsfähige Produkte haben immer noch einen Wert, in Anführungsstrichen, also auch wenn er jetzt defekt ist, das Ding würde ich jetzt nicht wegschmeißen, ne? Das ist so. Und gerade das Messagepad, das gab es, glaube ich, gar nicht so oft. Das war ja der Newton mit einer Tastatur quasi, so ein kleiner, zusammenklappbarer, ich sag mal in Anführungsstrichen, so ein kleines Laptop, ne? Das gab es ja, glaube ich, auch verstärkt für den Education-Einsatz, war das Ding konzipiert. So viel wie ich weiß. Aber das Ding ist leider komplett hinüber. Habe ich mal aus dem Elektroschrott rausgeangelt. Mhm. Ja, manchmal findet man da interessante Sachen. So ist es. Gut, gut. Dann schauen wir mal, was diese Auktion bringt. So. Dann sind wir eigentlich mit dem Hauptthemenlauf durch, würde ich sagen, oder?
Ja.
Ja. So ist es. Ich habe diese Woche auch relativ wenig mitverfolgt, muss ich sagen. Alles ein
ja,
bisschen.
Ja, ich hatte es ja schon vor der Aufnahme gesagt. Ja. Ich hatte ja krankheitsbedingt mit einer Vertretung, also nicht ich krank, sondern Kollegen waren krank,
ja.
Mit einer Vertretung noch zu tun und das war halt schon sehr, sehr anstrengend, ja. Die Woche. Ja.
Ja, und ich war auch ein bisschen eingespannt und habe jetzt sehr wenig zusammentragen können und mich auch sehr wenig da reinlesen können in diese ganze Geschichte. Aber gut. Besser eine kleine Sendung als gar keine Sendung.
Wir sind ja doch nicht ganz am Ende.
Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wieso haben wir noch ein Hauptthema? Nein, wir haben noch was ganz anderes, ne?
Wir haben noch ein Hauptthema.
Habe ich das jetzt ja komplett? Also ich bin jetzt nicht nur etwas durch
Nein,
den Wind,
nee,
sondern.
Das andere, wo wir auch vor der Aufnahme noch drüber gesprochen haben.
Ach, du meinst unser Gewinnspiel?
Ja.
Ach so, ja, unser Gewinnspiel.
Ist schon so ein mitten.
Es ist ein interessantes Hauptthema. Thema, würde ich sagen. Ja, es ist ein interessantes Thema. Unsere Gewinnspielwochen gehen weiter. Ich glaube, das wird sich irgendwie auch noch durch das ganze Jahr ziehen mit einigen Unterbrechungen, weil wir können ja nur das verlosen, was wir auch haben letztendlich, ganz klar. Obwohl es gibt ja auch schwarze Schafe, die verlosen Sachen, die sie gar nicht haben. Soll es auch geben, aber das ist nochmal eine ganz andere Baustelle.
Das sind nicht wir.
Das sind nicht wir. Wir verlosen nur das, was wir bekommen haben oder was letztendlich direkt vom Hersteller an die Hörerinnen und Hörer verschickt wird. So, und heute Wortfindungsstörungen. Langsam. Heute freue ich mich ganz besonders, dass wir zum ersten Mal in unseren Gewinnspielwochen die Firma Samsung haben. Man soll es kaum glauben. Samsung findet bei uns ja thematisch immer wieder statt, speziell auch im Bereich der SSDs. Wir reden ja immer sehr, sehr, sehr positiv über die SSDs. Und wir beide können ja behaupten.
Auch wenn wir, glaube ich, bis jetzt noch nie offiziell einen Test in der Sendung hatten.
Ja, ja, also das ist ja, genau.
Wirklich nur so privat aus dem Handtäschchen quasi geplaudert haben. Ja.
Genau, das ist ja das große Problem, was ich so in Anführungsstrichen mit Samsung habe. Ich habe kein Problem mit der Produktqualität, weil ich benutze selbst seit Jahren eine externe Samsung X5. Das ist quasi das schnellste externe, was Samsung angeboten hat. Ich weiß gar nicht genau, ob es diese X5 noch gibt. Das war zumindest oder ist zumindest bei mir eine externe Thunderbolt SSD, die ich sehr gerne einsetze, die extrem performant ist und die sich auch vom Design stark von der Standard externen SSDs abgesetzt hat. Und das ist eine SSD, die ich gerne einsetze, die immer bei mir noch läuft, die ich mir allerdings auch privat gekauft habe. Samsung hat uns bisher niemals bemustert, leider. Somit hat es auch niemals ein offizielles Samsung-Review gegeben. Im Gegensatz zu den lieben Kollegen von Seagate und von Lassie, die uns öfter mal bemustert haben und wo wir natürlich auch ausgiebig in unserer Gadget-Ecke drüber gesprochen haben.
Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Wir haben jetzt hier was zu verlosen.
Wir haben jetzt was zu verlosen und ich hoffe auch in Zukunft, kleiner.
Schön für die Hörer.
Schön für die Hörer, für uns nicht, weil ich habe die Dinger natürlich, ich habe die Dinger natürlich nicht getestet. Die sind original verpackt. Und gehen natürlich auch im original verpackten Zustand an unsere Hörer raus oder speziell an zwei Hörer, weil wir können leider nicht alle Hörer, das wäre schön, jeder Hörer bekommt eine SSD,
das wäre
schön, ja. Dann wäre das Samsung-Lager aber komplett leer, zumindest in Europa.
Aktuell stände das zu befürchten.
Ja, aktuell, ja, genau. Nein, aber wie gesagt, wir wurden leider niemals bemustert von Samsung, obwohl ich gerne offiziell mal über diese SSDs sprechen würde und auch über meine Erfahrungen sprechen würde, weil ich, wie gesagt, die Produkte für sehr, sehr gut halte. Und das haben wir ja auch nachweislich schon oft thematisiert, dass wir große Samsung-SSD-Fans sind. Zumindest die externen SSDs, die ich bisher auch selbst im Einsatz habe und hatte und immer noch habe, genau. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir mehr über unsere persönliche Vorgeschichte gesprochen.
Wir haben länger darüber gesprochen, als wir eigentlich wollten. Ja.
Über unsere persönliche Vorgeschichte gesprochen, als wir eigentlich wollten.
Aber um was geht's denn?
Jetzt? Um was geht's denn? Wir verlosen heute zweimal eine externe SSD aus dem Hause Samsung. Man soll es kaum glauben, jetzt haben wir ja schon 10-mal Samsung gesagt. Jedes Mal ein Schnaps und ich wäre stolz besoffen. Nämlich die Samsung T7, aber nicht die normale T7, die gibt es ja schon in Anführungsstrichen relativ lange, sondern das neueste Spross aus dem Hause Samsung, die T7 Shield. Und Shield ist quasi das, was sie von der normalen Serie abhebt. Die normale Serie ist, wie gesagt, eine recht normale externe SSD in einem schicken Metallgehäuse, aber die T7 Shield ist eine, wie man so schön sagt, eine Rugged-SSD oder Ruggedized-SSD, wie man es auch neudeutsch ausdrücken möchte. Technisch basiert sie auf der T7, aber in der Darreichungsform unterscheidet sie sich halt etwas. Bedeutet, das Ding ist IP65 zertifiziert. Konkret ist das ein Wasser-, Staub- und Schmutzschutz. Oder Schutz, schmutzfest, meine Güte. Und des Weiteren ist sie noch bis zu 3 Meter sturzfest. So, das sind die großen Unterschiede, die sie unterscheidet zu den normalen T7 SSDs. Designtechnisch ist jetzt nicht so aufgedreht, dass man sagen kann, oh Mann, sieht man es sofort an, dass sie extrem sturz- und IP65 zertifiziert ist. Also sie sieht noch relativ normal aus. Also die Platten aus dem Hause Lassie sind durchaus polarisierender unterwegs mit ihrem orangen Gehäuse. Da hat sich Samsung etwas zurückgehalten. Finde ich persönlich auch interessant, dass man eine doch elegante, sturzsichere Festplatte gestalten kann. Das Schöne ist, die gibt es auch in 3 Farbversionen. Die gibt es einmal in Schwarz, einmal in Blau und einmal in einem Beige. Obwohl Beige, es sieht eher so sandfarben aus. Also Beige, da kann man auch drüber streiten, ob es jetzt ein Beige ist oder ein Sandfarbton. Wir verlosen allerdings 2-mal Schwarz. Ja, hätte mir gewünscht, dass wir gerne mal was Farbiges verlosen, Anführungsstrichen, aber gut, ist mir auch egal. Wie gesagt, zweimal schwarz in der 1-Terabyte-Version und das Ding läuft über USB-C, USB-C 3.2 Gen 2 und USB-C-Kabel sind natürlich im Lieferumfang enthalten. Einmal USB-C auf USB-C und einmal USB-C auf USB-A. Also man kann das Ding auch an einen älteren Rechner anschließen. Ja, das dazu. Die Teilnahme ist relativ einfach. Einmal eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de senden. Teilnahmeschluss ist nächste Woche, also bis zur nächsten Sendung. Dann lösen wir das Ganze auf und die Platten gehen dann, oder die SSDs gehen dann direkt an den Gewinner oder die Gewinnerin. So, wir bedanken uns recht herzlich bei der Firma Samsung für die Bereitstellung der zwei Gewinnspielpreise und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch mal bemustert werden, um ein wenig über unsere Testerfahrungen mit zu sprechen, die wir mit den Samsung SSDs gemacht haben. Tja, kleiner Hinweis. So ist es. Tja, dann sind wir eigentlich mit dem Hauptlauf der Sendung durch. Das klingt so, als ob wir noch einen Nebenlauf hätten, aber nein, haben wir nicht. Ja. Das ist die B-Seite. Also die Podcaster-B-Seite. Okay. Okay. Schlechter Witz, ich weiß. Okay, Thomas. Und bevor wir jetzt hier noch mehr schlechte Witze machen, würde ich sagen, machen wir das Ding für heute zu. Ja,
genau.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.